Ihr Lieben, wie leitet uns Gott und wie erleben wir das so, dass wir unser Handeln daran ausrichten können und unser Leben daran ausrichten können? Darum soll es heute gehen, um die Leitung Gottes in unserem Leben. Und vielleicht kennt ihr das aus eurem eigenen Leben, diese Sehnsucht danach, dass Gott euch lenkt und leitet. Und dass er in den Prozessen eures Lebens euch eine Richtung gibt und hilft, in diesem Leben seinen Weg und euren Weg zu finden. Und da wollen wir heute hingucken. Als Gemeinde haben wir, das hat Jule gerade erzählt, auf der letzten Gemeindeversammlung erlebt, dass wir diese Sehnsucht haben. Da waren, weiß ich nicht, ich glaube, 40, um die 40 Personen waren wir da zusammen und wir haben gemerkt, in den letzten 2,5 Jahren hatten wir das Gefühl, unsere Gemeinde hat mehr und mehr angefangen zu kränken. Kein Wunder in dieser Zeit und in dem, was passiert ist, in dieser Zeit, womit wir auch jeder in seinem Leben umgehen musste. Und wir haben das Gefühl gehabt, dass Jesus so ein bisschen aus dem Mittelpunkt unseres Lebens nicht ganz rausgegangen ist, aber eher an den Rand. Und wir haben gemerkt, das hat viele Folgen. In unserer Gemeinschaft, in unserer Gemeinde, aber auch in unserem persönlichen Leben. Und das ist jetzt nicht meine Analyse der letzten 2,5 Jahre, sondern das war das, was auf der Gemeindeversammlung tatsächlich, glaube ich, so die Mehrheitserfahrung und Wahrnehmung war. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen eine Gebets- und Fastenwoche machen, um Jesus wieder neu in den Mittelpunkt unseres Lebens zu stellen, wieder neu die Leitung unseres Lebens zu geben. Und die Frage ist, wie? Wie tun wir das eigentlich? Wie kommen wir dahin, dass Gott uns leitet? Und die Bibel ist voll von Beispielen und Geschichten, wie Gott leitet. Er tut das auf unfassbar viele Arten. Er leitet durch Menschen, er leitet durch Leiter, er leitet durch Gemeinschaft, er leitet durch sein Wort, er leitet durch Bilder und Prophetien, durch Träume er leitet durch Umstände, durch unfassbar viele Arten und Weisen. Ich glaube, wenn man anfangen würde, eine Liste darüber zu machen, wenn man von vorne bis hinten durch die Bibel liest und guckt, wie leitet und lenkt Gott seine Gemeinde und diese Welt, du würdest in 5 Jahren nicht fertig werden, alles rauszufinden, rauszusuchen. Aber ich glaube, wenn man diese Frage stellt, wie leitet Gott unser Leben, dann gibt es trotzdem sowas, dass wir so merken, dass wir eine Idee dafür haben, eine Ahnung dafür haben. Und die ist, glaube ich, abhängig von unserer Prägung. Je nach Prägung haben wir verschiedene Antworten darauf. Weil wir uns auf einen bestimmten Aspekt in dieser Vielfalt beschränken. Und das ist tatsächlich auf der einen Seite eine Schwierigkeit, weil wir uns beschränken und vieles andere rausfällt. Und auf der anderen Seite schätzen wir auch eine Art, wie Gott leitet, sehr wert. Und ich habe mir gedacht, ich mache mal 3 Schubladen auf, jetzt am Anfang. 3 Schubladen, und ich weiß, das ist eine Verkürzung, ja, und eine Vereinfachung, aber vielleicht hilft sie uns so ein bisschen zu merken, diese Schubladen sind auch in unseren Köpfen. Ich glaube, es sind so Schubladen, die tatsächlich auch unsere christliche Kultur in Europa und in Deutschland prägen, ja. Wie lenkt und leitet Gott uns? In den volkskirchlichen Gemeinden, das heißt den Landeskirchen, gehen wir schon auch davon aus, dass Gott lenkt und leitet. Aber, wenn wir ehrlich sind, wenn wir gucken, wie gehen landeskirchliche Gemeinden davon aus, wie Gott lenkt und leitet, dann ist es meistens, dass wir denken, dass Gott redet durch Menschen. Und durch, dass er unsere Reflektieren und Nachdenken und Diskutieren in demokratischen Prozessen benutzt, um uns seinen Willen zu zeigen. Und wir beginnen zu handeln, wenn wir in unserer Gemeinschaft durch Konsens oder Mehrheitsbeschluss in einer Abstimmung im Kirchenvorstand, man diskutiert über ein Thema und nachher stellt man eine Mehrheit her, indem man zum Beispiel einfach einen Beschluss macht, hebt jeder die Hand, der dafür ist, und danach weiß man, was der gemeinsame Weg ist. Jetzt kann man sagen, ist das Gottes Handeln? Die Bibel sagt an manchen Stellen, ja, klar. Es gibt diese Beispiele. Nehmen wir mal Apostelgeschichte 15, 16, Paulus und Barnabas. Paulus kommt zu Barnabas und sagt, Barnabas, hey, lass uns doch noch mal losziehen. Wir haben gerade eine wahnsinnig coole Missionsreise hinter uns. Gemeinden sind entstanden, Menschen sind zum Glauben gekommen. Lass uns das doch normal machen. Und Paulus und Barnabas sprechen darüber und sie finden Konsens und sagen, okay, wir lesen da nichts von Bildern, nichts von Visionen, keine Träume, sondern einfach nur die beiden sprechen über diese Idee, halten das für eine gute Idee und wollen los. Dann passiert aber auch das, was in Diskussionen auch passiert. Sie fangen an, sich zu streiten über die Frage, wer kommt eigentlich mit, so sehr, dass sie sich trennen und dass sie jeder mit einem, und das ist aber am Ende dann auch wieder cool, jeder mit einem eigenen Team losgeht. Paulus hat ein neues Team, mit dem er aufbricht, Barnabas hat ein Team, mit dem er aufbricht und sie gehen und bauen Gottes Reich durch Reflexion und Diskussion. Vielleicht hast du aber eine andere Prägung auch noch mit in dir. Vielleicht eher so was Charismatisches, so eine charismatische Prägung, geistliche Gemeindeerneuerung, all diese Dinge, die eher pfingsterisch-charismatische Aspekte haben, dann wirst du vielleicht auch die Überzeugung in dir finden, dass Gott auch durch Bilder und Vision und übernatürlich erscheinende Zeichen und Wunder lenkt und leitet. Und tatsächlich, auch das finden wir in der Bibel, dass Gott durch Visionen und Bilder redet, die dann vielleicht ausgelegt werden müssen, damit wir wissen, was Gottes Wille für eine bestimmte Situation ist. Und wenn wir gebetet und gehört haben und das Gehörte ausgelegt haben, dann gehen wir los. Und manchmal gibt es auch in diesen Gemeinden die wirklich diese Ernsthaftigkeit dafür, dass sie sagen, wir gehen erst los, wenn Gott wirklich gesprochen hat. So. Und Beispiele davon gibt es auch in der Bibel, Apostelgeschichte 1, die Jünger am Anfang, die nach der Himmelfahrt Jesu darauf warten, dass Gottes Geist kommt. Und Jesus hat ihnen gesagt, geht nicht, wartet ihr, tut nichts, bis der Heilige Geist kommt. Und als der Heilige Geist kommt, gehen sie dann los. Allerdings, Klammer auf, das ist eine besondere Situation, die ist nicht und niemals mit unserer Situation zu vergleichen, weil der Heilige Geist war damals noch nicht da. Ihr dürft wissen, er ist da. Deswegen ist das eine spezielle Situation, die nochmal besonders ist, Klammer zu. Aber eine ähnliche Situation finden wir in Apostelgeschichte 13, als die Gemeinde in Antiochia zusammen ist im Gebet und wartet, dass Gott spricht. Und als Gott spricht, sagt er, schickt Paulus und Barnabas als Missionare, sendet sie aus. Und dann segnen sie sie und sie schicken sie los und sie bauen Gottes Reich. So. Eine dritte Schublade, vielleicht habt ihr euch auch schon in einer oder einer anderen, vielleicht sogar in zweien wiedergefunden, das ist manchmal so. Eine dritte Schublade, die ich aufmachen möchte, sind eher evangelikal geprägte Gemeinden, bibeltreue Gemeinden, die sagen, die den Fokus von Gottes Reden auf und leiten, auf Gottes Wort und die Bibel legen. Der Gedanke ist der, Gott hat ein für alle Mal gesprochen durch sein Wort und in der Bibel, in seinem Wort, gibt er uns doch eigentlich alle Antworten auf alle Fragen und alle Lebenssituationen. Wir brauchen es nur zu lesen und anzuwenden. So, unsere Aufgabe ist dann in dieser Prägung, Gottes Wort zu studieren, die Prinzipien kennenzulernen, die Gott uns gegeben hat und sie anzuwenden auf unsere Situation. So. Auch dafür gibt es gute Gründe. 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17 schreibt Paulus, der Gott gehört und ihm dient, ist mit Hilfe der Schrift an allen Anforderungen gewachsen. Er ist dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Oder Psalm 119, Vers 105, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Weg. Dein Wort gibt mir Erkenntnis für den nächsten Schritt in meinem Leben. Ihr merkt, alle diese drei Perspektiven, diese Positionen haben ihre Berechtigung und sie sind biblisch. Das sind sie wirklich und sie sind gut und wichtig. Aber wenn wir sie nur für sich alleine nehmen und verabsolutieren, dann gibt es zwei Probleme. Das erste, wir beschränken uns einem viel vielfältigeren Reden von Gott und Leiten von Gottes Geist. Und es kann sein, dass uns diese Position für sich genommen tatsächlich in die Irre führen. Und dass sie zu Missständen und Verletzungen führen. Reflexion und Diskussion. Ich habe gerade gesagt, ich finde das wichtig, das ist biblisch. Sie nehmen dieses Reflektieren und Diskutieren und Gottes Reden in der Gemeinschaft suchen. Ist insofern wirklich wichtig, weil diese Position damit rechnet, dass Gott tatsächlich in euch lebendig ist. Und dass er durch Gemeinschaft euch benutzt, um blinde Flecken aufzudecken und zu euch zu sprechen, im gemeinsamen Prozess. Priestertum aller Gläubigen ist eigentlich die Basis dieses Denkens. Es ist eine wahnsinnig wichtige Perspektive, aber sie kann auch zu einer Überhöhung menschlicher Meinung führen, indem wir eigentlich uns geistlich anmaßen und dass Gott nur durch uns spricht und dass wir Gott gar nicht mehr brauchen. Wir vermenschlichen dann sein Reden. Und das kann ein Problem sein. Und wenn wir sagen, Menschenwort ist immer Gottes Wort, wenn Pastoren, Kirchenvorstände, Leiter oder Gremien ihre Meinung immer als Gottes Meinung direkt hinstellen. Und wir haben in der Geschichte wahnsinnig viele Missstände erlebt, in denen wir genau sehen, wohin das führen kann. Das Dritte Reich ist durchzogen von solcher Perspektive. Die deutschen Christen und das, wie sie die Nazis unterstützt haben, unfassbares Unrecht. Gibt es kein anderes Wort für. Die Geschichte der Kreuzzüge oder der Inquisition ist da zu nennen. Die Unterstützung von Sklaverei ist da zu nennen. Also unglaubliches Unrecht, was passieren kann, wenn wir das verabsolutieren. Innere Bilder, Visionen und Zeichen und Wunder, auch das ein wahnsinniger Schatz. Es nimmt ernst, dass Gott aktiv reden will, dass er ein Interesse hat zu reden und dass er die Autorität hat in unserem Leben. Davon geht diese Position aus. Gott will reden und er will dich lenken und leiten und in dein Leben einbezogen sein. Das ist wahnsinnig wichtig. Wenn ich das aber verabsolutiere, dann kann es dazu kommen und sage, ich muss erst hören, bevor ich irgendwas in die Hand nehmen kann und irgendeinen Schritt gehen kann, bevor ich ins Handeln komme. Und wenn Gott nichts gesagt hat, dann kann ich nicht handeln. Wenn es keine Prophetie gab, dann muss ich da sitzen. Da kann es zu einer geistlich begründeten, aber falschen Passivität kommen, die ich sogar als Unterlassungssünde bezeichnen würde. Dass wir in Notsituationen nicht aktiv handeln, so wie es angemessen wäre, weil wir denken, wir müssten jetzt erstmal eine Gebetsgemeinschaft halten, dann müssten wir Bilder kriegen und dann müssen wir das auslegen, bis wir in der Notsituation handeln können. Und es gibt Situationen, in denen ich tatsächlich solche Gespräche mit Menschen hatte, die in einer akuten Notsituation war, wo, wenn du die Bibel aufschläfst, Gottes Wort, wo völlig klar ist, was Gottes Wille ist, die gesagt haben, ja, jetzt können wir nicht handeln, das wäre jetzt vorschnell, müssen wir erstmal beten und warten, was Gott dazu sagt. Ich sage nicht, dass man das nicht in der Situation tun kann. Aber wenn wir wissen, was Gott sagt, dann sollten wir danach handeln. Dann müssen wir es auch tun. Das gehört zum Hören eben auch dazu, dass wir es tun. So. Das ist Unterlassungssünde. Außerdem haben Bilder und Visionen häufig auch eine Auslegungsebene, Bedürftigkeit. Und manchmal erlebe ich viel Spekulation darüber. Auch da vermenschlichen wir dann auf einmal Gottes Reden. Und eine Schwierigkeit, wenn Bilder und Visionen verabsolutiert werden, nicht zu jedem redet Gott durch Bilder und Visionen. Das sind meistens Menschen, die sowieso ein bildreiches Denken haben und ein fantasievolles Leben, Innenleben. Nicht zu jedem redet Gott durch Bilder und Visionen, aber wenn in solchen Prägungen gesagt wird, so redet Gott und das ist das Absolute, dann kommt es häufig zu Kränkungen und Verletzungen bei Menschen, zu denen Gott anders redet, die das aber gar nicht mitkriegen, weil ihre Prägung ihnen sagt, nö, das ist nicht Gottes Reden. So. Kommen wir zu dem dritten Schublade, Gottes Reden in der Bibel durch sein Wort. Wenn man sagt, Gott hat geredet, es gibt sogar die Position, dass gesagt wird, Prophetien und sowas gibt es alles nicht mehr. Bilder und Visionen gibt es gar nicht, ist alles Einbildung. Gott hat ein für alle Mal in seinem Wort geredet, alles andere tut er nicht. Das Wertschätzen daran ist, diese Position geht davon aus, nimmt die Bibel sehr ernst und Gottes Wort als sein Reden. Und sie geht davon aus, dass Gott, wenn ich dieses Buch lese, dass ich tatsächlich Worte für und Leitung und Lenkung für mein Leben finde. Und das ist so. Wir lesen viel zu wenig da drin. Und zwar egal, wie viel du darin liest. Mal lass dir kein schlechtes Gewissen machen. Das ist einfach so. Wir kennen uns viel zu wenig in Gottes Wort aus, als Gemeinden häufig und als Menschen. Er redet durch dieses Wort. Und diese Position nimmt auch den Weitblick von Gottes Wort ernst. Dass es tatsächlich in unser Leben reinsprechen kann. Auf der anderen Seite nimmt diese Position manchmal, auf der einen Seite das aktive Geistreden, zu wenig ernst und das andere, manchmal nimmt sie die spezifische Situation von Menschen zu wenig ernst und versucht in ein biblisches Schema jede Situation reinzupressen. Du hast die biblische Antwort und jede Frage, die muss da jetzt irgendwie Platz finden, muss er reingestopft werden. Und das kann zu einer Hartherzigkeit und auch einer Blindheit für die Situation führen. Denn gerade Notsituationen, in denen wir seelsorgerlich Menschen begegnen müssen, die brauchen häufig nicht zuerst biblische Zurechtweisung, sondern ein sensibles Hinhören und Mittragen. Und wir sehen bei Jesus, wie wichtig das ist. Auch zur Zeit Jesus gab es sehr harte Menschen, die gesagt haben, wir haben doch Gottes Wort, in den Schriften steht, daran müssen wir uns orientieren. Und sie sind immer in Konflikt mit Jesus geraten. Warum? Weil er gesagt hat, Gottes Wille für diese Situation ist anders. Er ist zu Sündern, zu Zöllnern, zu Prostituierten gegangen. Und die Leute sind ausgeflippt, die Frommen seiner Zeit, weil sie gesagt haben, das spricht gegen Gottes Wort. Aber Jesus ist reingegangen in diese Situation, hat sie ernst genommen und hat nicht hart Gottes Wort reingetragen, sondern hat Gottes Gegenwart hineingelebt und hineingelebt in Situationen, wo sich dann Gottes Wort entfalten konnte und wirklich Frucht tragen konnte. Ihr merkt, wir sehen die Verabsolutierung einer dieser Schubladen kann ganz schnell zu einem Ungleichgewicht und zu einer ungesunden geistlichen Haltung führen in unserem Leben. Die Frage ist, wie können wir dem entgegenwirken? Und ich möchte euch da ein Beispiel geben von jemandem, der eine wahnsinnig coole Haltung hat und ein gutes Vorbild für uns sein kann. Wir können viel von ihm lernen, das ist Paulus. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlag gerne mal auf, Apostelgeschichte 16, Vers 6 bis 10. Das ist eine Situation nach diesem Gespräch mit Paulus, mit Barnabas, das hatten wir gerade, wo es dann aufgeht in die erste Missionsreise. Und ich möchte euch mal bitten, wenn ich das vorlese, hört mal gut zu oder wenn ihr mitliest, lest wachsam mit, achtet mal darauf, in welcher Schublade Paulus sich bewegt. Ja? Also ist er mehr Austausch in der Gruppe und dadurch Gottes Wort finden, Bilder und Visionen orientiert oder erinnert er sich an das, was er von Gott weiß und handelt nach Gottes Wort? So, in welcher Schublade bewegt sich Paulus, wie findet er Gottes Leitung? Ich lese mal vor, Apostelgeschichte 16, Vers 6 bis 10. Sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie von dem Heiligen Geist gehindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Als sie aber in die Nähe von Mysien kamen, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen, und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Als sie aber an Mysien vorübergezogen waren, gingen sie nach Troas hinab. Und es zeigte sich dem Paulus in der Nacht eine Erscheinung. Ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, suchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns berufen habe, ihnen das Evangelium zu verkünden. Welche Schublade? Charismatiker, hören wir hier, was noch? Gar keine Schublade. Es passt überall insgesamt? Okay. Ich finde es spannend, wenn wir da so mal differenziert reingucken, Charismatik, Klaus hat recht, das ist natürlich im Zentrum, weil das viel ausmacht, aber wir finden, Elke, du hast recht, wir finden auch das andere darin in dieser Geschichte. Es ist total spannend, wie Paulus diese drei Schubladen, die für uns häufig aus Abgrenzungsgedanken und Ängsten, die wir vielleicht mit bestimmten Prägungen und vielleicht auch ungesunden Folgen in dieser Prägung haben, die wir auseinanderhalten und in Schubladen stecken. Paulus nimmt die einfach, wie du sagst, gar keine Schublade. Er stopft das einfach alles in eins und er vereint die auf eine geistlich pragmatische Art und Weise. Alles drei kommt vor. Er weiß, dass Gott durch alle Arten und Weisen reden, handeln und leiten kann. Und im Vertrauen darauf, dass Gott das tut und manchmal auch verborgen, geht er los und bleibt nicht stehen. Und in sein Handeln bezieht er dann die anderen Weisen ein, auch das Reden durch Gottes Geist und die Diskussion mit anderen. Gucken wir mal hin. Allein das Losgehen, die Geschichte beginnt damit, dass Paulus sich an etwas erinnert, was Gott schon gesagt hat. Paulus erinnert sich an den offenbarten Willen Gottes, dass die Nationen Jesus kennenlernen. Das hat Gott gesagt, durch das, auch im Alten Testament, in den Schriften des Alten Testamentes. Und er hat es in der Gebetsgemeinschaft in Antiochia nochmal für sich persönlich gehört. Das heißt, es ist offenbarter Wille, es ist Wort Gottes. Und er erinnert sich daran und er nimmt das ernst und macht das zu Gottes Wort in seiner Situation. Das ist der Grund, warum er losgeht. Gottes Wort. So. Das Zweite, was dann aber auf dem Weg passiert, ist, dass er einbezieht, Gottes Reden durch den Heiligen Geist in den Situationen. Wenn wir uns die Geschichte, wenn ihr jetzt eine Karte, ich hatte erst überlegt, euch das noch auf einer Karte zu zeigen und so, aber das hätte jetzt zu lang gedauert. Ich glaube, es reicht auch so. Wenn ihr euch das auf einer Karte anguckt, er kommt vom Süden, zieht dann in den Norden hoch, hunderte von Kilometern mit seiner Gruppe, neu gegründetes Team, und der Geist Gottes sagt, stopp. So, super Leitung, Paulus. Ich weiß nicht, wie der sich gefühlt hat, als der da hunderte von Kilometern in die falsche Richtung gelaufen ist, bis Gott gesagt hat, so, jetzt geht er mal in die andere Richtung. Super. Das wird für ihn großartig gewesen sein. Das ist das erste Team, was er geleitet hat. Die erste Missionsreise ist eigentlich eine Missionsreise von Barnabas und Paulus, denn der war sein Mentor. So, aber genug dessen. Was sagt Gott? Der Heilige Geist hindert uns, schreibt Lukas, der offensichtlich, der die Apostelgeschichte geschrieben hat und offensichtlich dabei war. Der Heilige Geist hindert uns. Wir wissen nicht, was das war. Ob das eine Vision war, ein Bild, ein Traum oder einfach, dass sie gemerkt haben, sie werden in dieser Region nicht angenommen. Es fällt nicht auf fruchtbaren Boden. Wir wissen nicht, ob das die Umstände waren oder. Aber er spricht später von der Vision. Irgendwie scheint es wunderbar, Gottes Reden durch seinen Geist gewesen zu sein, der sagt, nein, geht in die andere Richtung. Sie gehen in die andere Richtung, hunderte von Kilometern, und dann schreibt Lukas, aber der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Sie wollten nach Mysien, sie waren kurz vor Mysien, hunderte Kilometer in die Richtung, und wieder sagt Jesus, stopp. So, oh, eine Tür geht zu. Was machen sie? Sie hören auf Gottes Geist, gehen in eine andere Richtung, bis sie nach Troas kamen. Und in Troas heißt es dann, dass Gott durch einen Traum, eine Vision in der Nacht, dem Paulus einen Traum schenkt, indem er einen Mann aus Mazedonien, aus Europa schenkt, der rüberwinkt und sagt, komm herüber und hilf uns. So. Das heißt, hier finden wir, gerade, wir hatten es gerade, das Charismatische eher, diese Eindrücke und Vision, dieses übernatürliche Handeln, finden wir in dieser Geschichte auch. Paulus nimmt das sehr ernst. Und dann passiert aber noch was Drittes, das gemeinsame Besprechen, was wir so in Landeskirche oft kennen, es findet sich auch im Text, ein bisschen verborgen. Aber wenn wir nicht zu schnell lesen, wir sind in einer wahnsinnig schnellen Zeit, übt euch mal ein, Bibel langsam zu lesen, dann entdeckt ihr Folgendes. Und es zeichnete sich dem Paulus in der Nacht eine Erscheinung, ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Und jetzt aufmerksam. Als er die Erscheinung gesehen hatte, suchten wir sogleich nach Mazedonien, nach Europa abzureisen, da wir daraus schlossen, dass Gott uns gerufen habe, das Evangelium nach Europa zu bringen. Merkt ihr was? Offensichtlich geht es jetzt um ein Wir, ein Kollektiv. Paulus ist offensichtlich nachts nach diesem Traum aufgestanden, zu seinem Team gegangen und hat gesagt, Jungs, ich hatte gerade folgenden Traum. Es ist sogleich, sofort, heißt es hier, sofort nach dem Traum. Er ist hingegangen und hat gesagt, Jungs, ich hatte folgenden Traum. Was heißt das für uns? Und sie haben offensichtlich darüber gesprochen und sie schlossen daraus, dass sie einen gemeinsamen Auftrag für Europa hatten. Und jetzt guckt euch mal kurz um. Nicht Rhetorik, macht es mal. Ihr seid hier, weil die gemeinsam entschlossen haben, diesen Schritt zu gehen und das Evangelium nach Europa zu bringen. So weitreichende Konsequenzen hatte das Wir in dieser Geschichte. Also, ihr seht, wie die unterschiedlichen Akzente von Gottes Reden, diese Schubladen, die ich ja vorhin aufgemacht habe oder die wir auch kirchlich manchmal aufmachen, wie die biblisch gesehen Nonsens sind. Es gibt sie in der Bibel nicht, sondern es gibt eine Vielfalt von Gottes Leitung, die sich gegenseitig ergänzt und korrigiert. Ohne die Erinnerung an Gottes Wort wären die gar nicht losgegangen. Ohne das immer wieder auf den Geist hören, wären sie wahrscheinlich verzweifelt weinend nach Hause gelaufen, als sich überall die Türen zugemacht haben. Ohne das Ernstnehmen von Paulus' Traum Hätte er nicht mit seinem Team gesprochen, ohne das Sprechen mit dem Team, wären sie wahrscheinlich nicht gemeinsam nach Europa aufgebrochen und wir säßen nicht hier. Die Vielfältigkeit von Gottes Leitung und die Ergänzung und Korrektur dieser unterschiedlichen Aspekte, die führen zu Gottes Leitung. Aber wir können noch einen wichtigen anderen Aspekt von Gottes Leiten entdecken. Und das ist vielleicht ein vierter Weg, das ist aber vielleicht keine vierte Schublade, es ist vielleicht eher eine Grundlage, eine Grundüberzeugung in dem allen. Paulus ist offensichtlich davon überzeugt, dass Gott auch durch Umstände spricht, durch verschließende Türen, dadurch, dass es irgendwo nicht weitergeht, durch Möglichkeiten, die sie auftun oder verschließen. Gottes Leitung in unserem Leben sollte immer Gottes Leitung der Weltgeschicke, auch eures Umfeldes, mit einbeziehen. Das ist geheimnisvoll verwoben in Gottes Plan. Das heißt jetzt nicht, dass jedes Leid und jeder Schmerz direkt von ihm kommt und er will, dass du leidest. Das ist sicher nicht der Punkt, weil das ist auch Umstand unseres Lebens. Aber es bedeutet, dass er in jeder Situation zu finden ist und dass er alles nutzt, um seine Geschichte mit dir, für dich und für sein Reich zu schreiben und dass er in allen Umständen präsent ist. Das darfst du wissen. Ja. Gottes Leitung ist manchmal so verborgen, dass wir sie nicht sehen können. Und trotzdem ist es kein Grund, nicht zu handeln und nicht zu gehen, nach vorne zu gehen. Eine schöne Geschichte für das verborgene Handeln, wo ich gedacht habe, da wird das nochmal so deutlich, wenn ihr jetzt sagt, naja, Paulus und die Umstände, ach komm. Eine Geschichte, die mich richtig ergriffen hat, weil ich dachte, ey, ist doch nicht dein Ernst, Gott. So, ist 1. Samuel 9, die Erwählung von Saul zum König. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt oder erinnert, die ist verrückt unter der Perspektive, wenn du sie liest, mit der Perspektive, wie leitet Gott. Folgendes ist die Situation. Der Vater von Saul, ein reicher Mann, verliert 3 Eselinnen, die sind ihm weggelaufen. Und er geht jetzt zu seinem Sohn und sagt, Bengel, nimm dir den Diener und such die. Ja? Das heißt, Saul bricht auf mit dem Diener und sucht die Eselinnen, völlig erfolglos. Ja? Große Geschichte des Scheiterns, er sucht überall, er sagt, die sprechen zwischendurch sogar, sollten wir nicht nach Hause kommen, dass mein Vater jetzt auch noch denkt, er hat uns verloren. So. Aber sie suchen und suchen und sie finden nichts, sie kommen aber in eine Gegend, wo der Prophet Samuel, so ein weiß man gar nicht so viel, aber so ein Seher, so ein Prophet, der mit Gott irgendwie unterwegs ist, der muss sich da in der Gegend aufhalten und der Diener sagt dem Saul, lass uns den doch mal fragen, vielleicht weiß der ja mehr. Sprechen sie sogar noch, haben wir genug Geld dabei, um dem was dafür zu geben, dass der uns hilft. Und dann suchen sie ihn in dem Dorf auf, in der Stadt, wo er gerade ist und sie kommen ans Stadttor. Und da steht ein fremder Mann und sie gehen hin und fragen, du, wir suchen Samuel, diesen Seher, diesen Propheten, kannst du uns da helfen? Und er sagt, ja, kann ich. Ich bin's. So. Was für ein Zufall. Das, so ist es. Zufälle in Gottes Reich. Genau. Ich bin's. Und dann lädt Samuel Saul und den Diener zu einem Essen ein. Und nach dem Essen hat Samuel nichts Besseres zu tun und sagt, komm, gerade so praktisch, dass du da bist, ich salb dich mal zum König. Und er salbt ihn zum König über Israel. Warum? So gesehen macht das erstmal null Sinn. Ja, ein wichtiges Detail habe ich verschwiegen in Vers 16, in 1. Samuel 9. Sagt Gott dem Samuel vorher was. Er sagt ihm, morgen um diese Zeit werde ich einen Mann aus dem Land Benjamin zu dir senden, den sollst du zum Fürsten über mein Volk salben. Ja? Und das Spannende, das Entscheidende für diese Geschichte ist jetzt gerade das Wort, ich werde einen Mann aus dem Stamm Benjamin zu dir senden. Ich schicke dir jemanden aus Benjamin, den sollst du zum König machen. In der Zwischenzeit, kurze Fun Fact am Rand, sind die Eselin mittlerweile zu Hause gefunden worden. Hätte gar nicht los müssen. Egal. Das heißt, dieses Senden, dieses Schicken Gottes passiert nicht dadurch, dass Gott dem Saul erscheint und sagt, Saul, ich habe einen Plan mit dir, ich sage dir jetzt mal nichts, aber in dem Dorf wirst du Samuel treffen, da am Stadttor, begegne ihm, da geht's weiter. Gott könnte das machen, hat er gemacht. Paulus, ist eine super, die Berufung davon, ist eine super Geschichte. Dann macht Gott das genauso. An dieser Stelle nicht. Er sagt dem Saul gar nichts. Gott schickt ihn aber, sagt er. Und wie schickt er ihn? Er schickt ihn ohne Sauls Wissen. Saul weiß gar nichts davon. Durch das Verlorengehen von Eseln. So, durch einen Fehler, durch das erfolglose Suchen und die Misserfolge von Saul, durch zufälliges in die Nähe von Samuel kommen, durch den unwissenden Rat seines Dieners Samuel aufzusuchen und durch die ebenso zufällige Begegnung von Saul und Samuel am Stadttor. Durch diese vermeintlichen Zufälle, sagt die Bibel, sendet und schickt, leitet Gott. Ist doch irre, oder? Das ist doch nicht gerade die Form von Leitung, an die wir denken, wenn wir um Gottes Leitung bitten, oder? Also sagen, das passiert so, by the way, irgendwie. Das ist, wenn wir ehrlich sind, ist das für uns überhaupt keine Leitung. Ja? Das ist nichts, wo irgendjemand von uns sagen würde, ja, das ist ein guter Leiter. So, überhaupt nicht. Und das ist auch keine Leitung, die wir mögen. Wisst ihr warum? Weil wir sie nicht kontrollieren können. Und weil wir sie nicht kontrollierbar machen können. Deswegen ist das für uns problematisch. Aber es ist offensichtlich eine Form der Leitung, mit der wir rechnen sollten. Denn Gott ist in alle Vollzüge unseres Lebens und dieser Welt einbezogen, unsichtbar verwoben mit den Umständen. Und zwar manchmal oder vielmehr meistens, ohne dass wir das wissen. Und das hat auch einen Grund. Wenn es um Gottes Leitung in deinem Leben geht, wenn du dich nach Gottes Leitung sehnst, dann geht es nicht in erster Linie um Befehlsgehorsam, sondern um Vertrauen und Beziehung. Gott leitet in allererster Linie durch Beziehung. Und wir sehen das bei Jesus. Durch die Evangelien, die Apostelgeschichte sehen wir es rauf und runter. Jesus leitet seine Jünger und die Apostel nachher, die Nachfolger in der Apostelgeschichte, durch seine Beziehung zu ihnen. Das ist das A und O. Durch das gemeinsam auf dem Weg sein. Und jetzt möchte ich euch am Ende mal bitten, kurz nochmal nachzudenken, überlegen, wie ihr gemeinsames, gesundes gemeinsames auf dem Weg sein in zwischenmenschlichen Beziehungen erlebt. Es ist ganz ähnlich, wie Jesus seine Jünger leitet. Ich musste daran denken bei der Vorbereitung an meine Frau und mich. Wenn ich eine Frage habe oder eine Entscheidung treffen soll und ich weiß nicht, was meine Frau dazu denkt, weil ich denke, das ist für unsere Familie eine gemeinsame Entscheidung, dann habe ich folgende Möglichkeit. Ich kann sie fragen, was sie dazu denkt, muss dann aber auch hinhören, was sie sagt. Und das in unseren Entscheidungsprozess einbeziehen. Ich sehe, manche Männer grinsen hier gerade. Da wissen wir, woran es hapert manchmal. Ihr seid nicht allein, bin ich ganz bei euch. Also fragen und hinhören. Ja? Aber das ist doch genau das. Meine Frau wird dann nicht durch Bilder und Visionen mit mir sprechen. So. Aber sie wird mir sehr klar sagen, was sie zu dieser Situation denkt. Klarer, als ich meistens antworte. So. Wenn sie aber gerade nicht da ist, ja, und ich trotzdem eine akute Entscheidung treffen muss für die Kinder oder Erziehung oder für irgendeine Anschaffung oder eine Ausgabe oder weil das Auto kaputt ist oder was auch immer, dann habe ich auch die Möglichkeit, mich an das zu erinnern, was ich schon von ihr weiß, was sie mir schon mal gesagt hat. Ich kenne sie doch und kann ihre Meinung einbeziehen in diese Situation. Das ist das, was wir tun, wenn wir Gottes Wort lesen und davon ausgehen, dass das, was Gott schon gesagt hat, was er will, relevant ist für unser Leben hier und jetzt und unsere Entscheidung in unserem Leben. Auch dadurch leitet Gott. Und wenn meine Frau jetzt gerade zufällig nicht zu Hause ist und ich irgendwie einen Blackout habe und mich nicht mehr so ganz genau erinnern kann oder es wirklich so eine offene Frage ist, dann kann ich mit Menschen reden, die sie gut kennen. Also wenn ich nach Hause komme und mich frage, irgendwas hatte meine Frau doch für heute Nachmittag noch geplant, irgendwas sollte ich doch machen. Sie hat ja schon das Haus verlassen, dann kann ich meine Kinder fragen, vielleicht hat sie denen ja gesagt, woran wir heute Nachmittag denken sollen. Das ist das Leiten in Gemeinschaft Gottes. Aber die wichtigste Grundlage für dieses gemeinsam auf dem Weg sein mit Gott ist, auf die Beziehung und das gemeinsame Leben zu vertrauen. Einander zu vertrauen. Und wenn wir das nicht tun, dann kriegen wir ganz, ganz große Probleme in unseren Beziehungen, bis dahin, dass die Beziehungen manchmal zerbrechen. daran, dass wir nicht auf das Gemeinsame auf dem Weg sein vertrauen. Ich begleite manchmal Paare in der Seelsorge, denen genau das schwerfällt, aufeinander zu vertrauen, dass wir in den Fokus, in den Mittelpunkt zu setzen, sondern die eher bei dem Ich sind, jeder für sich. Es ist nicht so, dass sie nicht sagen würden, ja, wir wollen auch zusammen sein, aber mehr so als Team, wo jeder so einen Vorteil davon hat, dass es den anderen auch noch gibt. Aber das ist etwas anderes als Einheit. Ja? Zu wissen, dass ich, meine Frau hat bestimmte Gaben und bestimmte Fähigkeiten und bestimmte Perspektive, die bereichert mein Leben. Das kann auch der Grund sein, warum man zusammenlebt, aber das ist nicht wir. Das ist, dass meine Frau in meinem Leben ist, gibt mir einen Vorteil. So. Und das ist positiv für mein Leben. Und es darf so sein, dass das positiv für euer Leben ist. Ich wünsche es euch, dass ihr Menschen in eurem Leben habt, durch die euer Leben reicher wird. Ja? So hat Gott das auch gedacht. Aber es ist tiefer, was Gott vorgesehen hat für uns als in Partnerschaft. Dass wir auch in Freundschaft, in Beziehung, dass wir eine Einheit werden, ein Wir im Fokus ist. Und wenn das nicht passiert, dann wird es uns immer schwerfallen, echte und gute Gemeinschaften zu leben und zu wissen, was wir wollen, auch als Gemeinde, weil das Wir nicht im Vordergrund ist. Nur wenn das Wir im Vordergrund ist, werden wir einen gemeinsamen Weg finden. So ist es. Ich glaube, genauso ist es mit Gottes Leitung in unserem Leben, persönlich und in der Gemeinde. Wir sollten Gottes Führung nicht verkomplizieren, zu sehr vergeistlichen oder irgendwie mystisch machen. Das ist keine Geheimlehre. Die entscheidende Frage ist, gibt es ein Wir zwischen dir und Gott? Oder ist es ein Ich? Ist das Wir deines Lebens mit Gott die Basis, die dein Leben trägt? Oder ist Gott nur so ein Gegenüber, der dein Leben an bestimmten Punkten bereichert und hoffentlich auch am Ende deines Lebens, dass es da weitergeht? Oder ist er hier und jetzt ein verwobener Bestandteil deines Lebens? Redest du von deinem Leben, in dem Gott eine Rolle spielt? Oder sagst du Gott, unser Leben, unsere Geschichte, deine Geschichte in meinem Leben? Rechnest du damit, dass Gott dich leiten will durch alle Umstände und auf alle Arten und Weisen? Redest du mit ihm? Fragst du ihm? Hörst du zu? Suchst du in allen Umständen nach seiner Leitung? Orientierst du dich an dem, was er schon gesagt hat, in seinem Wort? Und sprichst du auch mit anderen Menschen, die Jesus folgen, darüber, wie Gott mit dir auf dem Weg ist? Mit dir ganz persönlich oder mit uns als Gemeinde? Oder etwas allgemeiner gesagt, leben wir in einer Beziehung mit Jesus? Das ist die Frage. Bei Gottes Leitung, da geht es nicht um eine Methode, die wir lernen müssen, sondern um eine Beziehung, die wir führen dürfen. Was heißt das jetzt am Ende für uns? Ich möchte dir das ganz deutlich sagen. Dein Leben ist kein Zufall. Ich weiß nicht, an was du denken musst. In der Vergangenheit vielleicht an Schicksalsschlägen, an Brüchen, an Verletzungen, die du vielleicht auch mit dir getragen hast. Dein Leben ist kein Zufall, auch nicht die Brüche. Gott ist darin tief verwoben, in jeden Augenblick hinein. Und er ist geheimnisvoll in all diesen Augenblicken am Werk. Und zwar für dich, nicht gegen dich. Oder viel besser, für euch, für euer Wir und sein Reich, nicht gegen dich. Gott ist immer da, er ist immer am Werk, auch in den Momenten, wo du es nicht erkennst, nicht fühlst oder nicht sehen kannst. Und selbst Zeiten, wo du zurückguckst und sagst, das sind verlorene Zeiten gewesen in meinem Leben. Nicht für Gott. In all diesen Situationen, denk an die verlorenen Eselinnen von Saul. All das war Teil des vorbereitenden Handels Gottes für dich. Und wenn du das erleben willst, dass Gott dich lenkt und leitet in deinem Leben, dann am Ende. Erstens die Grundlage. Rechne in allen Situationen und in allen Umständen damit, dass Gott bei dir ist und verwoben ist mit jedem Augenblick, auch wenn du es nicht merkst. Vertraue ihm, das ist die Basis jeder Beziehung. Und dann unsere drei Schubladen. die letzten Endes eine Beziehung ausmachen. Frage ihn und höre hin, was er dir sagt, durch Bilder, Visionen, Träume, Menschen, die zu dir kommen, Bibelstellen, Begegnungen, manchmal durch hörbare Stimmen. Da ist Gott hat keine Grenze in seinem Reden. Frage ihn und höre hin. Das Zweite, lies in der Bibel und lernt Gott immer besser kennen, seinen Charakter und seinen Willen, was er schon gesagt hat und wie er über bestimmte Situationen denkt. Du musst nicht raten. Und das Dritte, rede auch mit anderen, die mit Jesus leben und tausche dich mit ihnen aus. Auch das nutzt Gott, um dich zu lenken und leiten. Und wenn wir das tun, dann dürfen wir vertrauensvoll leben und handeln und wissen, dass Gott unser Handeln, Leben und all das, was uns ausmacht, lenken und leiten wird, um sein Reich zu bauen und uns zu begleiten. Und zwar auch dann, wenn wir es nicht sehen und nicht mal mitkriegen, so wie bei Saul. Und das gilt am Ende dann auch für uns als Gemeinde. Wenn wir das tun, persönlich und als Gemeinde, dann werden wir Gottes Führung erleben. Nicht durch irgendwelche Schubladen, nicht durch bestimmte Methoden, sondern durch echte Beziehung. Durch das wir mit Gott und einander gemeinsam auf dem Weg. Und ich wünsche euch, jedem Einzelnen persönlich und auch uns als Gemeinde, dass wir genau das erleben. Amen.